Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Marja Elmenreich. Bestürzend, aber nicht so wirklich überraschend. Die Ergebnisse einer neuen Studie. Fast ein Viertel der Niederländerinnen und Niederländer unter 40 halten den Holocaust für einen Mythos oder zumindest die Zahl der Todesopfer für übertrieben. Erschreckender Spitzenwert in Europa. Die Jewish Claims Conference gibt solche Umfragen in mehreren Ländern in Auftrag, wie Rüdiger Mahlow von der Claims Conference Deutschland bei uns im Programm erklärt hat. Die Fragen an die jungen Teilnehmer sind dieselben.
Können Sie ein Konzentrationslager nennen? Und da gibt es eine erschreckend hohe Zahl in den verschiedenen Ländern, in denen Jugendliche gar nicht mal mehr das Wort Auschwitz kennen oder gehört haben oder überhaupt nennen können.
Tja, was hilft gegen diese Ahnungslosigkeit, gegen Leugnung oder Verzerrung? Die Antwort des S. Fischer Verlages, der einst selbst als Verlag von den Nationalsozialisten ins Exil gezwungen wurde, die Antwort: Wissen, Erinnern, Fragen. Und so ist denn auch eine neue Initiative des S. Fischer Verlages überschrieben, die heute mit einer Konferenz in Berlin begann, einen Tag vor dem Internationalen Holocaust-Gedenktag. Meine Kollegin Anja Reinhardt hat die Tagung digital für uns verfolgt. Diese besondere Geschichte des S. Fischer Verlages, welche Rolle hat die heute gespielt?
Ja, das war eigentlich ganz interessant, denn Oliver Vogel, der verlegerische Geschäftsführer des S. Fischer Verlags, der hat nochmal betont, ein Verlag habe eine Verantwortung mit dem, was er publiziert. Und die hat zum Beispiel der C.H. Beck Verlag doch lange nicht übernommen. Mit der jetzt ja dann doch beendeten Zusammenarbeit mit Hans-Georg Maaßen, ehemaliger Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, der ausgerechnet den Grundgesetzartikel zum Asylrecht kommentiert hat, bei Maaßens Nähe zu Rechten mindestens zweifelhaft.
Die Zeitzeugen, die auch eine große Verantwortung tragen, die aus eigener Erfahrung aufklären und berichten können über den Holocaust, die werden immer weniger. In naher Zukunft wird es keine mehr geben. Wie hat man darüber heute in Berlin diskutiert?
Es gab eine ganz gute Diskussion zu Opfergruppen und zu Opferkonkurrenz. Also die morgige Holocaust-Gedenkstunde im Bundestag, die ist ja den queeren Opfern gewidmet. Den Begriff, den gab es damals noch nicht, also den homosexuellen Opfern. Stefanie Schüler-Springerum, Leiterin des Zentrums für Antisemitismusforschung, wies darauf hin, dass überhaupt das Bewusstsein für Geschlechterbilder mehr Aufmerksamkeit in der Gesellschaft bräuchte.
Also man versteht, glaube ich, die Dynamik des Hasses und der Radikalisierung des antisemitischen Ressentiments im Nationalsozialismus nicht, wenn man nicht auf Geschlechterbilder guckt, auf die hochsexualisierte Propaganda des Stürmers von Anfang an, die eben das verknüpfte, deviante Sexualität mit Juden.
Statt Opferkonkurrenzen zu etablieren, müsse vielmehr nach Zusammenhängen gesucht werden. Miron Mendel von der Bildungsstätte Anne Frank meinte, man müsse da aber auch auf Tätergruppen schauen. Die würden in der Erinnerung verdrängt. Und es gibt ja erstaunlich viele Nachkommen, die denken, ihre Vorfahren wären im Widerstand gewesen und hätten Juden gerettet.
Leider, Aßmann hat von Weltmeister der Erinnerungskultur gesprochen. Also die Tatsache, dass unsere Vorfahren den Holocaust eingerichtet haben, wird sozusagen positiv umgedeutet, weil wir das so toll aufgearbeitet haben. Da muss man aus der Selbstreferenzialität raus. Also eigentlich brauchen wir alle, also die gesamte Gesellschaft, auf der Couch einer Psychoanalytiker.
Sagen, eine Riesencouch muss das sein.
Und erstmal das irgendwie verstehen.
Und auf der Couch muss übrigens auch die Zeit nach 1945 viel intensiver angeschaut werden, wer weiter ausgegrenzt war, auf welcher Basis die Demokratie aufgebaut wurde. Und dazu fiel ein recht prägnantes Beispiel. In den 60er, 70er Jahren gab es in Hannover einen Prozess, da ging es um eine Massenerschießung und da wurden Täter als Zeugen verhört. Und es hatte überhaupt keine Konsequenzen, dass sie aussagten, ja, ich habe da auch ein, zwei Menschen erschossen.
Ja, die letzten Zeitzeugen, das ist ein Thema, das immer wieder angebracht wird. Das andere ist die Frage, ob unsere Erinnerungskultur womöglich zu einseitig ist. Wie waren die Meinungen dazu?
Also natürlich ging es darum, wie wir den Holocaust und koloniale Verbrechen in Bezug zueinander setzen, wo es da Verbindungen gibt. Es waren sich aber dann doch alle einig darin, dass das Singuläre des Holocaust eine Tatsache ist und dass es keinen neuen Historikerstreit gibt. Es geht eigentlich eher darum, vielleicht nochmal kritisch zu prüfen, was zum Beispiel Rassismus eigentlich bedeutet, auch mit Blick auf die Kolonialismusforschung. Es gibt viele Studien zum Thema, die zum Teil nicht übersetzt sind oder nicht publiziert. Ein anderer wichtiger Punkt bei der Erinnerungskultur ist der der Authentizität. Also wie also zum Beispiel digitale Angebote in die Erinnerungskultur hineinwirken. Jens Christian Wagner, Leiter der Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora, meinte, Man kann Authentizität nicht rekonstruieren oder simulieren mit digitalen Mitteln. Andererseits bieten sie aber Möglichkeiten, vor allem an Schulen. Es darf eben nur keine Verfälschung von Geschichte geben.
Mhm. Schlagen wir noch mal zum Schluss kurz den Bogen in die Gegenwart. Seit Beginn des russischen Krieges gegen die Ukraine können wir ja beobachten, dass mit Begriffen aus dem Nationalsozialismus wieder Politik gemacht wird. Ist das zum Thema gemacht worden, mit neuen Erkenntnissen vielleicht?
Ja, es ging auf der ganzen Tagung eigentlich auffällig oft eher um die Dokumente und um die Antisemitismusvorwürfe. Und um das etwas abzukürzen, war hier vor allem die Haltung von Nathan Schneider überzeugend, ein israelischer Soziologe, der sagt, wir müssen über Antisemitismus reden, keine Bilder abhängen, niemanden zum Schweigen bringen, sondern streiten und uns auseinandersetzen. Denn das Bilderabhängen macht das jüdische Leben in Deutschland nicht sicherer.
Mhm. Anja Reinhardt war das über die Auftakttagung der Initiative Wissen, Erinnern, Fragen in Berlin. Vielen Dank. Ja, in Berlin, dort bleiben wir. Die Politik in der Hauptstadt, sie kommt nicht aus der Übung. Schon wieder befinden sich alle im Wahlkampfmodus. Nach etwas mehr als einem Jahr nun die nächste Abgeordnetenhauswahl. Berlin ist eben besonders und das betrifft auch die Kultur, die teils vom Land Berlin, teils vom Bund finanziert wird. Ist das nun Vor- oder Nachteil in einer Stadt, die wächst und wächst und nicht nur den Kulturhunger ihrer Bewohner, sondern auch den der Besucherinnen stillen will? Die Stiftung Zukunft Berlin hatte gestern Abend Mitglieder des Abgeordnetenhauses zur Kulturrunde gebeten. Claudia van Laak hat die Diskussion für uns verfolgt.
Wer zahlt, bestimmt die Musik. Das gilt besonders in Berlin. Die Bundesregierung gibt für die Kultur in der Hauptstadt mehr aus als der Senat, spricht die Landesregierung. Welche Folgen hat das? Die Bundesinstitutionen schotten sich ab, beobachtet Alice Ströver. Sie saß früher für die Grünen im Abgeordnetenhaus.
Dass Einrichtungen, die zu 100% vom Bund finanziert sind, irgendwie, ja, wer zahlt, bestimmt. Und insofern ist einfach die Einbettung in die Stadtgesellschaft auch nicht so notwendig von Seiten der Institutionen. Und hier, glaube ich, haben wir eine sehr negative Entwicklung.
Robin Junke sieht das ganz und gar nicht so. Freuen wir uns doch einfach über die Euros vom Bund, sagt der christdemokratische Kulturpolitiker.
Diese Debatte kenne ich, aber aus einer ganz anderen Richtung. Nämlich immer aus der Sicht des Bundes und von anderen neidischen Kollegen aus anderen Bundesländern, die sagen, warum wird denn Berlin immer so bevorzugt? Jetzt machen Sie so ein bisschen eine Debatte auf, werden wir jetzt vereinnahmt und sind wir noch Herr im eigenen Haus?
Und trotzdem habe ich auch manchmal den Eindruck, dass es einfach zwei völlig unterschiedliche Welten sind, dass manche Dinge auch wie ein UFO einfliegen. Ist bestimmt nicht schlecht, aber es könnte auch noch besser sein.
Ergänzt Daniela Billig, kulturpolitische Sprecherin der Grünen im Abgeordnetenhaus. Beispiel Humboldt-Forum. Das Land Berlin ist beteiligt, bespielt Flächen mit der Ausstellung Berlin global. Doch nun gibt es den Vorschlag vom Deutschen Kulturrat, das Land solle sich vollständig aus dem Humboldt-Forum zurückziehen. Jegliche Mitsprache hätte sich dann erledigt, eine Beteiligung der Stadtgesellschaft ebenfalls, so die Befürchtung. Alice Ströver nennt ein weiteres Beispiel, das noch im Bau befindliche Einheitsdenkmal vor dem Humboldt-Forum.
Ich kenne unzählige Leute, die auf der politischen Ebene gesagt haben, sie finden dieses Einheitsdenkmal absolut sowohl in der Gestaltung, in der Ausprägung als auch in der Aussage falsch. Aber der Bund zahlt ja, also lassen wir es geschehen. Solche Debatten sind doch verheerend für eine Stadt.
Die rot-grün-rote Koalition arbeitet derzeit an einem Kulturfördergesetz. Ob es damit nach der Wahl weitergehen wird, vermag derzeit niemand zu sagen. Dieses Gesetz soll unter anderem dafür sorgen, dass Kultur zu einer Pflichtaufgabe wird, dass zum Beispiel Schulen stärker zu Kulturorten werden, dass sie sich am Nachmittag und am Abend nicht nur für die Sportvereine öffnen, sondern auch für Künstlerinnen und Künstler. Dringend nötig in einer Stadt, die immer teurer wird, wie Heidi Sill vom Bund Bildender Künstler beklagt.
Die Mieten, die Ateliers, die Preise steigen immer mehr. Es wird nichts besser, es wird schlimmer. Es ist ja nicht nur ganz, ganz viele KünstlerInnen können sich gar kein Atelier mehr leisten, sondern arbeiten eben dann auch zu Hause. Aber auch die Mieten steigen. Es passiert einfach gar nichts. Und ich verstehe das nicht und ich weiß auch nicht, also wie man da wirklich mal ansetzen könnte, was zu tun.
Ein dringender Appell an die Berliner Bezirke und das Land war das. Auch hier dürften die Kulturinstitutionen des Bundes wenig zur Lösung dieses Problems beitragen. Doch es gab auch Stimmen bei der kulturpolitischen Debatte der Stiftung Zukunft Berlin, die sich auf keinen Fall mehr Kultur in der Hand des Landes wünschten.
Ich finde das toll, dass es hier repräsentative, große, tolle Institutionen gibt, die Berlin überhaupt nicht schaffen könnte. Und ich muss auch sagen, diese Vorstellung, dass die zum Beispiel in die Mitbestimmung oder Hand von Berlin übergehen wird, das gibt bei mir ein Grauen.
Seit mehr als 6 Jahren ist Klaus Lederer von der Linkspartei Kultursenator in Berlin. Am liebsten möchte er seine Arbeit nach der Wahl am 12. Februar fortsetzen. In der nächsten Woche gibt es von ihm zunächst noch ein Wahlgeschenk für alle Berlinerinnen und Berliner zwischen 18 und 23. Sie erhalten ein Guthaben von 50 € geschenkt, die Jugendkulturkarte. Dieses Guthaben können Sie im Schauspiel und in der Oper, im Museum, in Clubs und in Programmkinos einlösen. Für diese bundesweit bislang einzigartige Jugendkulturkarte gibt der rot-grün-rote Senat 8 Millionen € aus.
Berlin ist, wie gesagt, besonders. Claudia van Laak über die Kultur in der Hauptstadt zu Wahlkampfzeiten. Einen Wahlkampf hat die KritikerInnen-Jury des Theatertreffens hoffentlich nicht hinter sich, aber womöglich die Qual der Wahl. Denn es galt für sie, sich auf die bemerkenswertesten Inszenierungen aus dem deutschsprachigen Raum zu einigen, so wie es Usus ist beim wichtigsten Theaterfestival des Landes. Neu dagegen die Leitung. Yvonne Büdenhölzer, die nach 11 Jahren ihren Vertrag nicht mehr verlängern wollte, wurde abgelöst von einem weiblichen internationalen Viererteam. Heute Vormittag hieß es Vorhang auf für die diesjährige Theatertreffen-Auswahl, die keine gewöhnliche ist. Denn im Mai, wenn alle 10 Inszenierungen nach Berlin anreisen, findet das Theatertreffen zum 60. Mal statt. Ein Stück Hauptstadt-Kulturgeschichte. Mit der heutigen Inszenierung allerdings war unsere Kritikerin Barbara Behrendt nicht so ganz zufrieden.
Eine Theatertreffen-Pressekonferenz mit so wenig Strahlkraft wie diese hat es wohl noch nie gegeben. Das neue Leitungsteam spricht weder Glückwünsche für die eingeladenen Theater- und Regieteams aus, noch scheint es sich überhaupt damit beschäftigt zu haben, was die Inszenierungen ausmacht und was das übers Theater der Gegenwart aussagt. Martha Hewelt verliest nichts als die nackten Zahlen, nachdem die Jury die Auswahl verkündet hat.
Okay, vielen Dank euch. Ihr habt insgesamt im vergangenen Jahr 461 Stücke gesehen. Respekt. In 58 Städten. Unter den 10 Inszenierungen sind wieder 5 von Frauen. Die Frauenquote haben wir also eingehalten und werden sie auch in der 2024er Edition fortführen. Ja, wir haben 7 NewcomerInnen, die noch nicht beim Theatertreffen gewesen sind unter der 10er-Auswahl. Dabei gab es 5 Uraufführungen und
Dabei geht völlig unter, dass die Jury hier eine Auswahl präsentiert, als wolle sie das Publikum mit allen Kräften ins Theater zurückholen. Eine prall gefüllte Schatztruhe stellt sie für die Jubiläumsausgabe vor, voller funkelnder Ensemblespiele, bombastischer Shows, bildstarker Formen, mit großem Einfühlungstheater und heiterem Spektakel. Das sperrige Diskurs- und Labortheater, das die Bühnen landauf, landab schon so lange prägt, lassen die JurorInnen diesmal links liegen. In der Auswahl findet sich keine der zahlreichen moralisch angestrengten Publikumsbelehrungen. Dafür Mut zum Pathos, zur Unterhaltung, zum Schauspiel, zum Geschichtenerzählen. Zum Beispiel Das Vermächtnis des amerikanischen Dramatikers Matthew Lopez, ein well-made Play über das Leben schwuler Männer, das der Regisseur Philipp Stölzel, so liest man, mit hochfahrenden Emotionen am Münchner Residenztheater inszeniert hat. Völlig abseits der müden deutschen Postdramatik. Die Jurorin Petra Paterno.
Der siebenstündige Bühnenmarathon zeigt nicht zuletzt, Theater ist immer noch besser als Netflix.
Was nicht bedeutet, dass der Gehalt in den Inszenierungen fehlt. Das niederländische Regieduo De Warme Winkel ist mit seiner Holocaust-Theaterreise Der Bus nach Dachau am Bochumer Schauspielhaus eingeladen. Die Berliner Volksbühne darf sich freuen, mit einer der wenigen gelungenen Inszenierungen in der Intendanz von René Polisch dabei zu sein. Florentina Holzingers feministisches Ermächtigungsspektakel Ophelia's Got Talent. Der Regisseurin Lucia Bieler ist mit Die Eingeborenen von Maria Blut in Wien die Wiederentdeckung der jüdischen Autorin Maria Lazar für die Bühne zu verdanken.
Die Eingeborenen von Maria Bluth nähert sich radikaler Literatur auf radikale Weise.
Dass sage und schreibe 7 RegisseurInnen ihre Arbeit zum ersten Mal beim Festival vorstellen dürfen, ist stark und ungewöhnlich. Zu mäkeln gibt es natürlich trotzdem immer etwas. Dass es nur ein Theater fernab der Metropolen und aus dem Osten der Republik geschafft hat etwa. Dessau mit Philipp Preuß Hamlet-Version. Dass keine einzige Produktion aus der freien Szene dabei ist und fast nur fette Theatertanker. Die 2 großen Theater in München und Wien, 2 Berliner Häuser, das Theater in Basel und als großer Abräumer das Schauspielhaus Bochum im Doppelpack. Doch bei der Kunst gilt nun mal, man kann nicht alle Quoten erfüllen und sollte es auch nicht müssen. Während die Juryauswahl also große Lust aufs Festival macht, wirken die Entscheidungen der Theatertreffenleitung befremdlich. Schon jetzt weicht das Team die Unabhängigkeit der Jury auf. Neu berufen wurde neben dem Wiener Kritiker Martin Thomas Pesel nämlich auch die Wiener Autorin Theresa Luise Gindelstrasser. Sie ist im Zweitberuf Dramatikerin und wird an deutschen Theatern unter dem Pseudonym Anna Filou aufgeführt. Ein Interessenskonflikt, der sich nur notdürftig lösen lässt, indem sich Gindelstrasser bei manchen Juryentscheidungen enthalten wird, wie Matthias Pees auf Nachfrage ausführt. Die sogenannten 10 Treffen, mit denen das Leitungsteam die eingeladenen Inszenierungen umarmen und umgarnen möchte, klingen dagegen wie die alten Diskursformate in wokem Gewand. Transfeminist-Treffen, Green-Treffen, Diversity-Treffen. Beim Responsibility-Treffen und beim Solidarity-Treffen sollen zudem KünstlerInnen aus der Ukraine und aus Belarus zu Gast sein. Das ist gut und wichtig. Die 10 bemerkenswerten Inszenierungen, das Herzstück des Festivals, sollten darüber allerdings nicht ins Hintertreffen geraten.
Das findet Barbara Behrendt. In Berlin wurde heute die Auswahl zum Theatertreffen 2023 präsentiert. Eine ganz besondere Auswahlhürde hat auch der belgische Filmemacher Lucas Dont genommen mit seinem 2. Spielfilm. Close heißt er und ist unter den letzten 5 Filmen im Rennen um den sogenannten Auslands-Oscar. Den Grand Prix, den großen Preis, hat die Jury in Cannes Donts Film im vergangenen Mai schon zugesprochen. Close. Der Titel gibt vor, wie es um das Verhältnis der beiden Protagonisten bestellt ist. Leo und Remy, beide 13 Jahre alt, sind einander sehr nah, sind beste Freunde. Und als sie gemeinsam auf die weiterführende Schule wechseln, wird ihre Freundschaft aber plötzlich von anderen in der Klasse in Frage gestellt.
Seid ihr 2 zusammen?
Nein.
Naja, ich dachte nur, für einfache Freunde seid ihr echt krass eng miteinander. Meine ich jetzt nicht böse.
Nein, nein.
Wenn ihr da so in der Bank sitzt, dann immer ganz nah zusammen.
Ja,
wir sind eben einfach sehr gute Freunde.
Gute Freunde sind wir auch.
Nicht so. Ist ja nicht böse gemeint.
Ja, ist nicht böse gemeint, aber mit weitreichenden Folgen. Diese Frage möchte ich jetzt unserer Filmkritikerin Katja Nicodemus stellen. Was setzt denn diese kindliche Nachfrage, seid ihr beide eigentlich zusammen? Was setzt ihr in Gang? Ist das sowas wie der Turning Point des Films?
Ja, das ist leider eine ziemlich menschliche Frage, nämlich als Ausdruck eines Bedürfnisses nach Festlegung halt, nach Einordnung, Zuschreibung, Schublade. Und diese Frage, die erwischt diese beiden 13-jährigen Hauptfiguren in Lucas Dons Film Remy und Leo in einem ganz fragilen Moment, mitten in der Pubertät. Und dabei haben diese beiden Jungen eben in der belgischen Provinz als Nachbarskinder auf dem Land was völlig anderes erlebt. Nämlich, man kann sagen, das pure Glück des Zusammenseins. Und dieses Zusammensein, das zeigt Lucas Dont als eine ganz ausgelassene, unbeschwerte Zweisamkeit. Gemeinsames Spielen, Verstecken, Wettlaufen in einem hitzeflierenden Sommer. Und mit Sicherheit haben sich die beiden nie selbst gefragt, welche Natur ihr Zusammensein eigentlich ist. Freundschaftlich, erotisch grundiert, brüderlich oder vielleicht auch was, was die Worte sprengt.
Ist das jetzt ein Film über diese beiden Jungen oder vielleicht mehr ein Film über die Welt drumherum, die eben gerne Schubladen aufzieht und möglichst fest wieder zumacht?
Es ist schon eindeutig ein Film über die beiden Jungs, die eben auch übrigens füreinander, zumindest in der ersten Hälfte des Films, miteinander die Welt sind und füreinander die Welt sind. Und die einzige Frage, die sie sich zu stellen scheinen, ist ja, wer beim anderen übernachtet. Das ist dann die große Tagesfrage. Und die Welthaltigkeit dieses Zusammenseins, die wird eben auch durch die Kamera erzählt. Diese Kamera, die sucht die Nähe, die ist gleich auf mit Leo und Remy bei Wettläufen und ausgelassenen Fahrradrennen. Wenn Remy Oboe spielt, dann betrachtet diese Kamera bewundernd mit Leos Augen ihn. Und wenn sie sich beim Einschlafen die beiden dann Geschichten erzählen, dann scheint die Kamera das ganz vorsichtig zu registrieren und da mitzulauschen. Und da ist eigentlich dieser Film auch wirklich utopisch, weil ja, diese Außenbilder und die von außen erzeugten Selbstbilder einfach noch nicht da sind oder noch keine große Bedeutung spielen für die beiden.
Wo wir es gerade von Bildern haben, was für Männlichkeitsbilder werden denn in dem Film verhandelt? Denn der Weg durch die Pubertät ist ja der dann zur Männlichkeit, wie auch immer die aussieht.
Könnte man so sagen. Aber die beiden Jungs gehen da eben auch völlig unterschiedlich mit den plötzlich eingeforderten Festlegungen um, weil Remy, gespielt von Gustave de Vail, der stört sich gar nicht an den homophoben Hänseleien der Mitschüler. Der hält dem Druck sozusagen traumwanderisch stand, vielleicht auch, weil er in der Musik, in seiner Musik noch einen anderen Rückhalt hat. Und Leo, gespielt von Eden Dombrin, hingegen, der versucht für sich eben so ein typisches Männlichkeitsbild der Toughness dann zu konstruieren, aber unter Druck. Also er geht mit seinem neuen Kumpel zum Eishockey, vergittertes Visier, ausgepolsterte Schultern, Rempeleien. Und in dieser ausgestellt virilen männlichen Körperwelt, na, da ist für seinen Freund Remy eben kein Platz mehr. Der wird abgestoßen, ausgestoßen in seiner Sanftheit. Insofern ist der Film auch ja die Geschichte eines Freundesverrates.
Mhm. Diese beiden Jungen haben ja einen weiblichen Vorgänger sozusagen. In seinem ersten Spielfilm Girl hieß der. Da hat Lucas Dont die Geschichte eines 15-jährigen Transmädchens erzählt. Was interessiert diesen belgischen Regisseur so sehr an diesen ja sensiblen Jahren der Pubertät? Ist er sowas wie der neue Meister der Coming-of-Age-Filme?
Könnte man so sagen. Ich glaube, darüber würde er sich auch freuen. Es sind natürlich auch andererseits auch zwei unterschiedliche Filme, aber stimmt schon, Girl, dieser Film über ein Transmädchen, das eine Ballerina werden will, und Close jetzt eben über die Innigkeit von Leo und Remy, die eben nicht in festgelegte Bilder münden sollte eigentlich. Da hat Dont ja zwei Filme über fragile Einzelwesen gemacht, ja im Spannungsfeld, kann man sagen, mit eben Schablonen der Gesellschaft. Und ich könnte mir schon auch vorstellen, dass er jetzt thematisch demnächst mal ganz andere Wege geht. Aber begeisternd ist doch schon die Fähigkeit dieses Regisseurs, Figuren jenseits der Festlegungen zu zeichnen, beziehungsweise diese Festlegungen auch wieder als Projektionen von uns zu entlarven, sie an uns zurückzuspiegeln. Ja, warum muss man unbedingt ein männlicher Mann werden und kein sanfter oder was ganz anderes? Und das wird eben, finde ich, diesem 31-jährigen Filmemacher hoffentlich auch weiter auszeichnen, weil diese Filme in dieser Genauigkeit und Subtilität auch was einfach wunderbar Utopisches haben.
Das sagt Katja Nicodemus über Girl, aber jetzt auch über Close, den neuen Film des belgischen Filmemachers Lucas Dont. Der Haushaltsausschuss des Bundestages hat gestern Abend die ersten 375 Millionen Euro für den Kulturfonds Energie freigegeben. Mehr dazu jetzt in den Kulturmeldungen mit Doris Schäfer-Noske.
Mit dem Kulturfonds Energie will die Bundesregierung sicherstellen, dass Kulturangebote auch in Krisenzeiten überleben. Kulturstaatsministerin Claudia Roth wies auf die ernste Lage der Kultur nach Corona hin. Selbst die inzwischen gedeckelten Energiekosten könnten viele aus eigener Kraft nicht bewältigen. Anfang Februar soll der Kulturfonds starten und insgesamt sollen dafür bis zu 1 Milliarde Euro zur Verfügung stehen. Der Förderzeitraum geht rückwirkend vom 1. Januar bis zum 30. April nächsten Jahres. Doch wer ist überhaupt antragsberechtigt? Dazu Olaf Zimmermann, der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrats.
Es sind Kulturorte berücksichtigt, also Kultureinrichtungen, öffentlich wie auch private, aber auch die Kulturorte der kulturellen Bildung, also Musikschulen zum Beispiel, Jugendkunstschulen, alle die werden etwas bekommen. Die Künstlerinnen und Künstler selbst, die bekommen aus diesem spezifischen Fonds keine Mittel, sondern dafür werden die Länder jetzt spezifische Programme öffnen. Das haben sie fest zugesagt und ich hoffe auch, dass dieses Versprechen eingehalten wird.
Bei öffentlich finanzierten Einrichtungen bezuschusst der Bund mindestens 50% des Mehrbedarfs, bei privaten bis zu 80% und für Kulturveranstaltende gibt es einen Festbetrag. Wer Geld haben will, muss sich registrieren, online. Doch wann wird tatsächlich Geld fließen? Nochmal Olaf Zimmermann.
Diejenigen, die sich ja schon bei dem alten Fonds für Kulturveranstaltungen aus der Corona-Krise haben registrieren lassen. Die brauchen sich auch gar nicht neu zu registrieren. Da gilt die Registrierung weiter. Die jetzt neu dazukommen, da gibt es ein bestimmtes Verfahren. Ich hoffe, es wird nicht zu bürokratisch. Und dann müssen die Länder schnell entscheiden. Das heißt, wir haben 16 verschiedene Entscheidungswege, wenn Sie so wollen. Und ich hoffe, dass das innerhalb weniger Wochen möglich ist, dann diese Gelder auch auszuzahlen.
Der neue Kulturfonds Energie. Die Schriftstellerin und Malerin Barbara Honigmann hat dem Deutschen Literaturarchiv in Marbach ihren Vorlass übergeben. Honigmann wurde 1949 in Ost-Berlin als Tochter jüdischer Exilanten geboren und emigrierte Mitte der 80er Jahre mit ihrer Familie nach Straßburg. Ihr Werk ist geprägt vom Thema Exil und Migration und ihrer Recherche zur eigenen Familiengeschichte.
Dore Schiffer-Noske mit den Kulturmeldungen, vielen Dank. Die Zerschlagung eines weltweit agierenden Netzwerkes von Cyberkriminellen ist gleich Thema in den Informationen am Abend ab 18:10 Uhr hier im Deutschlandfunk. Am Mikrofon von Kultur heute war Maja Elmenreich.